Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier heute Nachmittag. Und mein Name ist Michael Trost und das Thema ist heute Haiti. Wir sprechen über Haiti, über Haiti-Hilfe, über alles, was mit diesem Land und mit Armut und Erdbeben in den letzten 10, 15, 20 Jahren irgendwo relevant war und wie man dann eben hier versucht zu helfen, beziehungsweise wie ein Ehepaar aus Kettershausen heißt, vor Ort helfen möchte. Und zwar, das sind auch meine Studiogäste. Ich begrüße ganz herzlich zum einen die Frau Rita Ulrich-Jos. Hallo Frau, sagt man Ulrich Jos oder Jos? Doppelnamen? Jos Ulrich. Okay, und der Herr Siegfried Jos sind bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Ich weiß, für Sie ist es Radio Premiere heute Nachmittag, aber nichtsdestotrotz wird auf jeden Fall bestimmt eine sehr spannende Sendung. Ich würde vorschlagen, damit wir Sie ein klein bisschen besser kennenlernen, vielleicht auch erstmal vorab klären, wo eigentlich Kettershausen ist. Also der Ort ist mir jetzt neu, dass wir einfach ganz kurz Sie mal vorstellen und Sie einfach ganz kurz sagen, wer Sie sind, eben wo Sie genau herkommen und dann auch ein bisschen den Bezug, dass wir den herstellen. Ja, einfach legen Sie mal los. Wer möchte von Ihnen anfangen?
Also hallo, mein Name ist Siegfried Jos aus Kettershausen. Kettershausen liegt an der B300 und zwar genau etwas nördlich von Babenhausen, zwischen Babenhausen und Grumbach. Und jetzt darf sich meine Frau vorstellen.
Mein Name ist Rita Jos Ulrich, wohne im gleichen Ort, wir sind verheiratet miteinander. Und es geht um Haiti und hauptsächlich auch um unsere Tochter, die ihren Einsatz auf Haiti gemacht hat.
Und über Ihre Tochter sind Sie, glaube ich, überhaupt zu dem Thema und genau, zu der Initiative und zu der Hilfsaktionen, die Sie initiiert haben, dann auch erst gekommen. Ich würde vorschlagen, Thema Haiti. Wo ist überhaupt Haiti, dass wir vielleicht überhaupt mal einen kurzen Überblick geben, wo Haiti genau ist, was es mit dem Land auf sich hat. Die meisten ahnen wahrscheinlich schon, es ist ein Land, in dem es sehr viel Armut, sehr, sehr viele Menschen gibt, die in Not sind. Aber vielleicht einfach einen ganz kurzen, soweit es möglich ist, Überblick, wo liegt denn das Land, wie groß ist es, was sind vielleicht so die Städte,
also
die
man kennen könnte. Also Haiti ist zum Beispiel auf dieser Insel Hispaniola. Und da ist es, die Westseite ist Haiti und die Ostseite ist die Dominikanische Republik. Haiti war eigentlich in den Anfangsjahrhunderten, ab 1490, war es eigentlich in den Händen von den Spaniern und dann wurde es irgendwann von den Franzosen übernommen und 1806 wurde es dann in die Selbstständigkeit eigentlich weitergereicht. Haiti hat vielleicht insgesamt 9 Millionen Einwohner, davon sind alleinig in der Hauptstadt Port-au-Prince circa 2 Millionen Einwohner. Und die restlichen verteilen sich dann. Haiti ist also auch ein Land, wo nicht nur also dicht am Meer ist, sondern Haiti hat auch Höhenzüge bis zu 2500 Meter.
Oh ja.
Vielleicht noch dazu zu sagen, wie wir überhaupt zu diesem Haiti kommen. Und zwar unsere Tochter als Ärztin hatte 2008, 2009 immer schon den Wunsch, in einem internationalen Einsatz, Hilfseinsatz also, teilzunehmen. Und dann waren wir gespannt, was wohl als erstes kommen mag. Als Eltern hatten wir schon ein bisschen Bedenken. Es werde doch nicht am Anfang ein sogenannter Schurkenstaat sein, wo man also um das eigene Kind sehr große Angst haben muss. Und dann kam dieser 12. Januar 2010. Nachmittags um 16.53 Uhr hat die Erde dort drüben 37 Sekunden lang gebebt. Und das Epizentrum, das war etwas südlich von Port-au-Prince, von der Hauptstadt, mit einer Stärke von 8,1 auf der Richterskala. Und dann hat unsere Tochter aber erst, weil sie ja Radio-Onkologin ist, im Mai 2010 ihren ersten Einsatzbefehl bekommen, und zwar über diese Hilfsorganisation Humedica von Kaufbeuren. Humedica Kaufbeuren hat sozusagen den Aufenthalt finanziert und Air Berlin und auch Condor haben sozusagen den Flug gesponsert. Wir waren gespannt, was sie dort drüben erwarten wird. Und sie ist nach diesen 5 Monaten Erdbeben eigentlich logischerweise nicht gleich sofort drankommen, sondern da waren einfach Operateure, Chirurgen gefragt. Und da gibt es über diese Organisation Humedica gibt es einen Professor Domres aus Stuttgart und den bewundere ich insgesamt sehr stark. Der Mann war damals 72 Jahre alt und der ist bei jedem Hilfseinsatz weltweit einer der ersten gewesen und der hat dann gearbeitet mit einem Schweizer Taschenmesser und mit einer Stirnlampe, wenn es also dunkel war und er kein Licht mehr hatte. Also ich ziehe den Hut vor diesem Mann. Und die Organisation Humedica, die hat zum damaligen Zeitpunkt circa 1000 ehrenamtliche Leute gehabt.
Oh ja, die gibt es dann heute auch noch, ist heute dann auch noch aktiv in der Form. Ja? Also diese Hilfsaktionen oder diese Hilfsorganisation, die gibt es weiterhin.
Humedica gibt es weiterhin. Humedica ist immer eine der ersten, die sozusagen auch international den Einsatz machen. Wir waren zum Beispiel im März 2011, das war ein verspäteter Jahrestag für Haiti, waren wir eingeladen von der Stadt München und waren auf Marienplatz. Und da haben wir dann plötzlich gemerkt, in der Früh um 8:30, wie diese Menschen von Humedica von dem Platz gerannt sind, ihre Rucksäcke gepackt haben und dann erst haben wir eigentlich mitbekommen von dem Fujiyama von Japan, dass dort auch ein schlimmes Erdbeben war, aber die Leute sind nur bis nach Japan geflogen und der erste Vorsitzende, der Herr Groß, hat dann gesagt, uns ist es zu gefährlich wegen der Verstrahlung, dann sind die Leute eigentlich von Japan wieder zurückgeflogen. Also Humedica ist eine kleine, feine Hilfsorganisation, die, glaube ich, ungefähr circa 40 Jahre alt ist. Und mit denen haben wir eigentlich sozusagen den ersten Kontakt gehabt und über die konnte eigentlich unsere Tochter dann dort überfliegen.
Das heißt, sie ist auf jeden Fall dort, auch wenn irgendwas anliegt, wie in diesem Fall ein Erdbeben, auch auf der Liste und dann sofort gegebenenfalls auch im Einsatz. Und ist das dann ehrenamtlich oder ist das bezahlte Aktivität oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, das ist schon bezahlte Aktivität dann.
Das Arbeiten dort, ja. Also jetzt ja, ja. Die Helfer, die, die arbeiten alle ehrenamtlich.
Doch, ja.
Und dort in Kaufbeuren, die Organisation ist ja in Kaufbeuren, Neugablons, da wird es mit Sicherheit auch viele Ehrenamtliche geben und ein paar bezahlte Kräfte.
Ja, und das sind eben Kapazitäten aus der medizinischen oder aus der bergungstechnischen Sicht, also die dann, was weiß ich, Steine wegräumen, im Sinne so einfach Leute ausgraben, retten mit Hunden wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich in verschiedener Besetzung alle dort dann dabei als Einsatz.
Ja, ja, die sind also bei allen Einsätzen dafür ausgerüstet, ob das jetzt zum Beispiel in Pakistan wäre oder in Indien wäre, das wäre also gleich. Humedica hat eigentlich sich auf die Fahne geschrieben, als eine der ersten in der Welt ihren Einsatz zu leisten.
Ist es dann irgendwo auch koordiniert mit, was weiß ich, Bundesbehörden, dass die dann auch zum Beispiel Flugzeuge oder irgendwas stellen? Ich meine, es gibt ja immer Eingreiftruppen, die in Katastrophenfällen dann auch sofort ausgeflogen werden. Und ich nehme an, da muss ja, oder wird ja vielleicht dann auch irgendwie eine Bundesregierung, Innenministerium oder so irgendwo gegebenenfalls auch Sourcen oder auch Material bereitstellen für solche Katastrophenfälle. Ist das so irgendwie?
Also ich war zum Beispiel einmal in diesem Neugablons, haben wir das Lager angesehen und das Lager ist proppe gefüllt und die bekommen auch sehr viele Spenden aus der Bevölkerung und zwar gute Materialien, wo sie also immer wieder gerne auch bei ihren internationalen Einsätzen auch sofort ausliefern können. Die machen auch diese Spendenaktion und zwar immer auf Weihnachten mit diesem Überraschungspaket für Kinder, weil sie also sich sehr herzlich für Kinder engagieren. Da heißt also immer, man soll diese Schuhkartons mit ca. 20 Euro Wert füllen. Es gibt auch bestimmte Vorgaben, was in diesen Kartons drin sein soll. Und da ist also Humedica auch dafür sehr bekannt.
Aber auf jeden Fall eine Hilfsorganisation, die auf Ehrenamtsbasis basiert.
Ja.
Und die Menschen sind also dann Tag und Nacht eigentlich bereit, wenn jetzt irgendwas passiert, irgendwo ein Katastrophenfall eintritt, dann sofort zum Einsatz zu eilen.
Ganz genau.
Ja, und da ist ihre Tochter eben mit dabei.
Ja, und was halt das Kuriose war an diesen Einsätzen, und zwar, das war vom Pfingstsonntag, dem 23. Mai 2010, bis dann zum 23. Juni 2010. Und da kann ich mich an einen Tag erinnern, und zwar war das der 18. Juni. Dort kam sie in ein Gebiet südlich von Port-au-Prince und da hat sie sich gewundert. Dort stand auf Englisch, hier war noch keine Hilfe. Und dann hat sie prompt auch eine Deutsche kennengelernt, die war mit einem Haitianer liiert und die sind Tage vor dem Erdbeben, sind die von der Domrep, dort hatte er, der Partner, eine Tabakfirma und da haben sie beide in der Tabakfirma gearbeitet und dann sind sie vielleicht eine Woche vorher, vor diesem 12. Januar 2010 zurück, weil er hat gesagt, ich habe ein ziemlich massives Häuschen dort. Und sie haben dieses Häuschen ausgeräumt, haben diese ganzen Hausratsgegenstände in das Nachbarhaus getragen. Und was ist passiert? Das Nachbarhaus wurde verschüttet, ihr Haus blieb stehen, aber das Tragische war daran, dieser haitianische Partner hatte 5 Kinder und das jüngste Kind mit 3 Jahren hat sich noch nach 2 Tagen im Schutt gemeldet, helft mir, helft mir. Und dann hat man das Kind eigentlich relativ unversehrt aus diesen Trümmern rausgezogen. Das war eigentlich diese Geschichte von der Deutschen mit diesem Haitianer. Und dann hat sich unsere Tochter, da ging der Aufenthalt noch weitere 5 Tage, eigentlich geschworen, wir wollen diese Deutsche, diese Sabine auf jeden Fall weiter unterstützen, weil die gab auch ihr letztes Hemd zur Hilfe für diese verletzten, geschundenen Menschen. Und dann haben wir eigentlich begonnen, sofort im Juni 2010 immer wieder den Bedarf zu decken für dieses haitianische oder deutsch-haitianische Pärchen und haben begonnen, eigentlich eine Suppenküche aufzubauen. Diese Suppenküche war am Anfang 25 Kinder und später wurden es bis zu 40 Kinder.
Ja, jetzt mal gefragt, Sie waren auch schon vor Ort dann da drüben?
Nein, wir waren noch nicht drüben. Ich habe einen Versuch gestartet im Jahr 2018 und ich muss es jetzt ganz ehrlich sagen, unsere Tochter, die Ärztin, wird es wohl gut abschätzen können haben. Die hat gesagt, Papa, nimm dir nicht ein paar Monate, eventuell ein paar Jahre deines Lebens, weil du wirst nicht glauben, dass du da drüben irgendwie sowas vorfindest wie zu Hause bei uns. Da gibt es mal eine Zeit lang keinen Strom, eine Zeit lang kein Wasser, dann spricht man dort drüben Französisch, dann spricht man die einheimischen Kreol und gerade auch das erste, das Französisch, wenn man das nicht beherrscht, dann hätte man den ganzen Tag eigentlich nur vielleicht einen Sprachexperten neben sich und das wollt ihr auch nicht, weil wir wollen eigentlich von hier aus unterstützen, wir wollen eigentlich denen Hilfe leisten.
Das heißt, die Bedingungen sind schon, naja, nicht ganz einfach. Und was Sie gerade gesagt haben, das sprachlich war mir auch nicht bewusst. Also verschiedene Sprachen auch noch, die dort gesprochen werden. Und naja, die muss man natürlich dann auch beherrschen. Aber insgesamt, die Situation, ich weiß nicht, das Thema Erdbeben 2010 ist schon eine gewisse Zeit her. Wie ist denn aktuell die Lage? Ist, ich meine, ich hätte mal im Fernsehen was gesehen, immer noch sehr, sehr viel zerstört? Oder ist das zu 80% wieder aufgebaut? Oder wie ist denn aktuell eigentlich dann im Land?
Also ich
Lage,
sag's Ihnen,
Folgen des Erdbebens vor allem betrifft.
Ja, ich sag's ganz ehrlich, die Situation ist jetzt drüben folgende, und zwar, wenn Privatinitiativen gestartet wurden, da möchte ich uns jetzt nicht irgendwo in den Vordergrund stellen, aber ich nehme mal an, Privatinitiativen werden mit Sicherheit auch so erfolgreich wie wir sein. Es wurde von der Weltstaatengemeinschaft wurden 10 Milliarden für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt. Und ich habe das Gefühl, dass mehr oder weniger nur sehr wenig von diesen Geldern angekommen ist. Und wiederum das angekommen ist, wird wieder ein Großteil in falsche Kanäle geflossen sein. Wir sind also darum sehr froh, wenn wir immer wieder Leute kennenlernen, die sich dort engagieren, privat engagieren, so wie zum Beispiel jetzt wir. Wir werden auch nachher noch unser zweites, wo wir eben dann 2012 hat unsere Tochter auf eigene Faust nochmal einen Versuch gemacht. Und dann haben wir gesagt, Mädel, als Europäerin kannst du niemals alleinig in die Hauptstadt Port-au-Prince. Das ist viel zu gefährlich, weil diese Stadt ist nicht stabilisiert. In der Stadt leben ja alleinig über 2 Millionen. Und dann sind wir auf eine Idee gekommen mit einem katholischen Pater, der dort oben in Kap Haitien, das ist im Nordosten, angrenzend an die Domrep, sein Waisenhaus hatte, aber dieses Waisenhaus war mehr oder weniger angepachtet und dem katholischen Pfarrer hat es unter den Nägeln gebrannt. Irgendwann muss er aus diesem Waisenhaus raus. Jetzt ist aber folgende Situation passiert. Er bekam von 2 amerikanischen Familien 5 Hektar Grund. Und wo unsere Tochter dann im April 2012 nochmal nüber ist, da muss ich vielleicht im Vorfeld noch was dazu sagen. Wir haben sie ausgestattet, die ist geflogen von Frankfurt bis in die Domrep, weil ja dort näher eigentlich die Domrep ist, als wie von Port-au-Prince 7 Stunden mit dem Geländewagen nach Norden zu fahren. Und dann haben ihr die Einheimischen in der Domrep gesagt, liebe Frau, alleinig unterwegs als Europäerin, das würde ich nicht riskieren. Und sie hatte noch im Rucksack Medikamente drin im Wert von 800 Euro. Und wenn sie am Zoll erwischt wird und sie wird auch kontrolliert, dann ist der Wert dieser Medikamente weg und da können sie tun und lassen, was sie wollen. Und sie hatte sehr wahrscheinlich den lieben Gott in ihrem Rucksack drin. Sie wurde an der Grenze nicht kontrolliert, aber erst bei der Rückreise und da war Gott sei Dank ihr Rucksack leer. Und dann kam sie eben bei dem katholischen Pater an. In 3 Wochen hat sie sehr viel mitbekommen. Sie hat auch bei den Kindern Reihenuntersuchungen gemacht. Sie hat bei den Kindern eines festgestellt. Es ist sehr großer Vitaminmangel. Also die Kinder leiden an Unterernährung, an wertvollen Vitaminen. Aber das war für uns eigentlich die große Initialzündung. Und da muss ich jetzt meine Frau eigentlich ins Spiel bringen, weil wir haben schon 2010 im Juni mit etwas begonnen, wo wir vermutlich in Deutschland einmalig sind. Wir kamen auf die Idee mit uralter Bauernbettwäsche. Was machen wir mit der? Diese Bauernbettwäsche, die haben wir bei Leuten gesammelt. Da hat uns ein Nachbar geholfen, der uns eingeladen hatte, weil sein Haus mit 2 alten Tanten wurde geräumt. Und da haben wir den ersten großen Samen aus diesem Haus von alter Bauernbettwäsche Baumwolle heraus. Und dann kam uns diese Idee, diese Baumwollbettwäsche, die gab es ja nur in Rot-Weiß, Blau-Weiß, Fliederweiß geblumt und kariert. Daraus nähen wir Kissen. Und diese Kissen probieren wir auf einer Plattform in der Staudengärtnerei in Illertissen oder auch an sonstigen Plätzen zu verkaufen, wo einfach Märkte sind und wo wir geladen werden. Und das war eigentlich für uns, möchte ich sagen, goldener Boden überhaupt, dieses Bestreiten mit diesen Kissen. Das war einmalig schön. Wir haben damals in den ersten Jahren pro Jahr bis zu 300 Kissen auf Märkten verkauft. Aber dafür kann vielleicht meine Frau ein bisschen mehr erzählen.
Ich würde sagen, da spielen wir erstmal zwischendrin eine Musiktitel und dann dürfen Sie einfach ausführlich darüber erzählen. Ich denke, wir spielen zunächst mal Down by the Sea von der Band Bunny Lake und sind zurück in 4 Minuten. Die Plattform bei Radio Free FM. Wir sprechen über das Thema Haiti. Wir sprechen über Hilfe für die Ärmsten der Welt, wie es hier bei uns auch im Titel auf der Website heißt. Und meine Studiogäste sind Rita Jos Ulrich und Siegfried Jos aus Kettershausen. Ein Ort, wie gesagt, den ich so auch noch nicht kannte. Und die mit großem ehrenamtlichen Einsatz auch helfen, versuchen. Und jetzt waren wir gerade dabei. Sie haben das Thema Kissen schon angesprochen. Ich denke, da ist jetzt Ihr Part, Frau.
Genau.
Jos Ulrich. Und dann erzählen Sie doch einfach mal, was für schöne Kissen, was Sie für schöne Sachen nähen und machen und wie das dann in Bezug auf Spende, wie das dann eben ja, an den Mann oder Frau kommt. Sie werden sie wahrscheinlich nicht direkt nach Haiti schicken, sondern bei uns verkaufen.
Okay. Also wie mein Mann schon sagte, wir brauchten Geld, wir brauchten Spenden. Mein größtes Hobby ist Nähen und alte Stoffe sammeln. Und da kam mir dann eben die Idee, aus den alten Bauernstoffen von früher, zwischen 80 und 100 Jahre alt, Kissen zu nähen. Die Kissen 40-40, 50-50, in Art Patchwork-Art, mit Reißverschluss oder Knöpfe, je nachdem, wie es gewünscht ist, mit Stehsaum, Spitze und Borte. Und so haben wir mal angefangen, so Prototypen zu machen. Und dann kam ein Lavendelfest bei uns in der Nähe, wo wir eingeladen wurden. Und das war unser erster Durchbruch. An diesem Lavendelfest hatte ich so 20 bis 30 Kissen fertig genäht, waren kurz zuvor schon in der Presse, haben uns schon vorgestellt, eben, dass die Tochter auf Haiti war und dass wir Spenden suchen, aber nicht nur bettelnd an den Straßenrand stehen, sondern selbst in Vorlauf gehen. Und an diesem Tag sind wir überrannt worden, alle Kissen waren weg. Die Nachfrage war groß und so war mein Ansporn natürlich auch groß und ich nähte weiter. Ich bekam damals auch Unterstützung von Freundinnen, war alles super toll, Kissen wurden mehr, aber wenn es halt mal ins Ehrenamt geht, springt halt der andere ein und der andere springt wieder ab. Und so war ich dann halt am Schluss alleine, bis auf eine 80-jährige Dame aus unserem Dorf, die mir weiterhin über die vielen Jahre hilft. Mittlerweile sind es sage und schreibe schon über 2000 Kissen geworden,
wow.
Alles aus der alten Bettwäsche. Wir sind im Dorf bekannt, auch in den umliegenden Dörfern. Die Bürgermeister kennen uns. Wir erscheinen in den Gemeindezeitungen und die Leute werden auf uns aufmerksam, dass wir die Bettwäsche suchen. Und so bekommen wir ohne Probleme, kommen wir hinter die Bettwäsche. Wir werden angerufen, wir können die Bettwäsche abholen. Also an Bettwäsche gibt es keinen Mangel. Wo es Mangel gibt, in den Farben. Mein Mann hat ja schon gesagt, es gab es damals lila, blau und rot. Was ist halt das Begehrteste? Rot. Ja, und rot ist einfach Mangelware. Aber warum ist rot Mangelware? Da haben wir auch mal so einen kleinen Spruch mal mitbekommen. Ja, wer wollte denn früher rot in den Schlafzimmern? Rot ist der Teufel. Rot hat man aus dem Schlafzimmer verbannt und daher gab es in den Schlafzimmern hauptsächlich lila und blau. Aber es ist halt so, es bleibt nach wie vor rot das Gängigste. Ja, ich nähe jetzt aber außer Kissen Schlampermäppchen aus alten Jeans. Was noch? Einfach so für Kinder in Kinderzimmer, Fähnchen. Taschen, Einkaufstaschen, jetzt in der Zeit, wo der Plastikbeutel also out ist, sind ja die Baumwolltaschen sehr begehrt und das fällt natürlich aus diesen Stoffen fällt es auch noch heran.
Und da bekommen Sie also genügend Nachschub und haben jetzt wahrscheinlich zu Hause in ein kleines Lager eingerichtet, wo Sie dann den ganzen Stoffe sammeln, oder?
Ja, ich habe ein schönes Lager mittlerweile beisammen. Ich sortiere dann immer Farbe auf. Geblumt, kariert, was passt zusammen. Und so wird dann der alte Stoff natürlich zuerst mal gewaschen. Weil es soll ja ordentlich an die Kunden weitergehen. Nicht verschmutzt, nicht verdreckt, nicht zerschlissen. Und dann wird mal so 3-4 Stoffe zusammengelegt und daraus wird dann in der Fantasie, Patchwork-Art, wird dann Kissen entstehen.
Und wahrscheinlich wird jedes Kissen individuell ausschauen. Das heißt, es ist keine Fertigung, wo 5 ähnlich aussehen, sondern jedes einzelne sieht ein bisschen anders aus.
Genau, weil es gibt, ich bekomme manchmal einen rot karierten Kopfkissen. Rot kariertes Kopfkissen ist auf 80-80. Mein Gott, es gibt vielleicht 2, vielleicht wenn es viel geht, 3 Kissen in der Patchwork-Art. Dann ist dieser Stoff weg. Und den gibt es nicht mehr. Also wie Sie sagen, was weg ist, ist weg. Ich kann den Stoff nicht mehr nachkaufen und dann gibt es was anderes. Was natürlich momentan noch der ganz große Renner ist bei mir beim Nähen, bei den Bauern waren früher die Leinenmehlsäcke sehr bekannt. Da war der Name drauf, da war der Ort drauf, da war die Jahreszahl drauf und aus diesen Leinen-Mehlsäcken nähe ich jetzt als neuestes Produkt große 50 auf 50 Kissen. Und das ist natürlich gerade die Leute, die wo im Scheppischick-Art eingerichtet sind. Das ist natürlich eine tolle Sache. Man kann es waschen. Es ist kein Jute dabei. Also ein ganz angenehmes Material.
Das sind also verschiedene Materialien, die sich aber schon miteinander vertragen. Auch mit Zug, wenn ich gerade überlege, man muss ja beim Waschen berücksichtigen, das die Gradeinstellung und was weiß ich, das Waschpulver. Also weiße Wäsche wird mit anders gewaschen als farbige Wäsche. Und also das ist dann alles kein Problem, oder?
Also ich kombiniere das dann mit Rosenstoff, mit Leinen, karierter Stoff mit Leinen. Das muss einfach derb auf derb zusammenpassen. Mhm. Und so lässt sich das dann auch wieder. Wie Sie sagen, man muss vorsichtig sein beim Waschen, dass da nichts dann, die kleinen Patchwork-Arten dann eingehen und das andere sich weitet, sondern das muss alles wieder zusammenpassen und muss auch bei den Kunden waschbar sein. Und da lege ich natürlich großen Wert drauf.
Ja. Ja. Das heißt, Ihr Tagesablauf schaut so aus, dass Sie dann sehr viele Stunden an einer Nähmaschine sitzen und nähen?
Ja, ich habe zwei große Hobbys. Ja. Das erste ganz große Hobby ist mein Garten. Das zweite Hobby ist Nähen. Ich bin ein Nachtmensch. Der Garten lässt sich vereinbaren untertags. Und da ich ein Nachtmensch bin, wird abends genäht.
Wie lange brauchen Sie denn für ein Kissen? Ich meine, Sie haben ja gesagt, dass Sie schon eine erhebliche Absatzquote haben. Das heißt, wie viel Zeit pro Kissen müssen Sie denn einkalkulieren?
Also, ob Sie es glauben oder nicht, die erste Kissen habe ich, glaube ich, für ein Kissen einen Tag gebraucht.
Wow.
Bis ich bloß gewusst habe, wie, welcher Stoff passt zusammen. Dann die Maße mit Borte und denk, also da war am Anfang war schweißtreibend, aber mittlerweile schaffe ich so 3-4 Kissen an 2 Tagen.
Oh ja.
Die werden dann so in Serie vorbereitet, aber jedes Kissen anders, aber halt immer mit dem gleichen Stoff dann teils und dann am anderen Tag genäht. Also das ist dann jetzt nach der langen Zeit ist es kein Problem mehr.
Trotzdem, ich stelle mir das mühevoll vor, Tag für Tag Kissen nähen. Hat man nicht mal Lust, dann irgendwas anderes zu nähen? Vielleicht irgendwie was anderes?
Ja, eben. Darum bin ich ja auf eine andere Schiene gekommen mit Schlampermäppchen aus alte Jeans.
Okay, das sagten Sie bereits. Okay, gell? Okay.
Also ich habe schon noch ein kleines bisschen ausgeweitet, weil immer bloß Kissen nähen war auch gerade das.
Das heißt, kann man dann vielleicht auch aus Resten, wo es eben kein Kissen mehr reicht, dann noch ein Mäppchen machen? Das heißt, dass Sie im Prinzip auch eine Resteverwertung insofern haben, dass Sie ein Material, was dann eben kein Kissen, muss ja doch eine gewisse Größe haben, dann irgendwie für was anderes verwenden, oder?
Ich mache ja dann für die Kinderzimmer die Fähnchen, wo dann an Reihe und Glied gegliedert sind. Aber wenn Sie sagen, es gibt Reste, in der Patchwork-Schiene gibt es keine Reste.
Ja.
Die kann ich dann so ausmessen und so zusammenstellen, dass wirklich jede 3-4 Zentimeter irgendwo noch Platz hat und mit eingenäht werden. Und gerade in den Stoffen, gerade mit Rot, wo ja das so selten ist, darf man nicht verschwenderisch sein.
Also insofern Reste komplett verwertet.
Reste werden komplett verwertet, ja.
Da fällt mir zu der roten Bettwäsche eine Pointe ein, die hat sich vermutlich im Jahre 2016 ereignet. Wir haben in einer Gartenzeitschrift, so wie wir jedes Jahr in einer Gartenzeitschrift drin sind, aus ganz Deutschland Wäsche bekommen. Wirklich zum Teil hochwertige Qualität. Aber ein Päckchen aus Nordhessen in der Nähe von Kassel, das hat uns am meisten überrascht und zwar sehr angenehm. Dort war rot gestreiftes Leinen drin. Und sowas sah meine Frau, ich kenne da weniger aus, sowas sah meine Frau noch gar nie. Wo wurde sehr wahrscheinlich von unseren Urgroßvätern dieses rot gestreifte Leinen eingesetzt im Bett, in der Bettstatt, und zwar immer als Unterbett. Dann habe ich mich bei dieser Dame bedankt, eben aus Nordhessen. Und während des Gespräches merkte ich, dass diese Frau doch schon im hohen Alter ist. Dann habe ich sie gefragt, wie alt sind Sie? Da sagt sie zu mir, Herr Joos, ich bin 91 und ich bin noch dort oben so rege, ich leite auch den alten Nachmittag. Aber jetzt kam noch meine spannendere Frage. Ich habe sie gefragt, können Sie mir sagen, von wem diese Wäsche kommt? Dann bin ich Gott sei Dank auf dem Stuhl schon gesessen. Dann sagte die zu mir, von meiner Großmutter. Also können wir fest davon ausgehen, dass dieses rot gestreifte Leinen mindestens 120 Jahre alt war. Und jetzt kommt der Clou, wo meine Frau diese Stoffe verwendet hat als Prototypenkissen. Welche Kissen gingen bei den Leuten als erste? Genau die von diesem Nordhessen. Es war unglaublich.
Da muss man nachfragen. Ich meine, so, wenn es was so alt ist, ich meine, ich habe auch schon irgendwo Bettwäsche wegtun müssen, weil irgendwann mal Risse kriegt. Irgendwann der Stoff mal irgendwo, wenn man sie dann mal gewaschen und irgendwo unter Wäsche trocken hatte, dann irgendwann mal reißt einfach. Wenn jetzt so eine Wäsche so alt ist und auch zigmal wahrscheinlich gebraucht und gebügelt und gemacht wurde, ist die tatsächlich qualitativ auch noch nach den 120 Jahren so, dass sie tatsächlich noch was draus machen können?
Ja. Das ist jetzt aber eine gute Frage,
ja?
Weil ich bekomme ja sehr vieles. Mhm. Ich merke auch, dass sehr gebrauchte Wäsche dabei ist.
Ja.
Und ich kann ja nicht, was sehr gebraucht ist, wo ich schon sehe, man sickt aus dem Stoff durch, kann ich ja nicht weiterverwerten, weil ich will ja Geld, ich verkaufe das ja. Ich mache immer zuerst einen Reißtest. Immer zuerst mal in beide Hände, zack. Und das war wirklich richtig verblichen und verwaschen ist. Das reißt auseinander und sowas kann ich nicht mehr machen. Aber das war Leinen, das war derbes Leinen, da hat man die Leinenstruktur, die Fasern waren da in dem Stoff noch zu sehen und der ist dermaßen unverwüschlich, also da kann gar nichts passieren.
Das heißt alt und solide sozusagen und nicht ganz so wie heute vielleicht auf ein paar Mal genau brauch und dann wegschmeißen, sondern es ist noch ganz solides Material.
Ja, das war früher wirklich ein sehr hochwertiges Material.
Ja.
Obwohl es ja derb war, das war für die Haut nichts Angenehmes, nicht. Aber wenn man bedenkt, wie die Leute früher in was für einem Bett die lagen, mit einer kratzigen, rauen Bettwäsche gegenüber jetzt, ist natürlich das ein Unterschied, aber Qualität war halt super.
Ja, wie, ja, also so ein Bett ist ja dann schon recht groß. Wie viele Kissen können Sie aus? Das man anders erst gefragt. Wie groß sind in Ihre Kissen üblicherweise? Ich meine, Kissen gibt es ja so kleine Kissen, sagen wir 30 auf 30. Es gibt welche, die sind 80 mal 40 oder sowas vielleicht. Also gibt große, gibt kleine Kissen. Also machen Sie verschiedene Größen? Machen Sie immer nur die eine Standard-Kleingröße oder was genau ist Ihre?
Also zuerst Position? Mal mache ich die Größe nach Wunsch. Wenn bestimmte Wünsche kommen, denen halte ich mich alles. Aber ich mache natürlich 10 auf 10. 20 auf 20, die werden dann gefüllt als Beikissen für Schlafzimmer mit Lavendel. Dann wird die Standardgröße 40-40 genäht von mir, weil da können dann die Leute, oder das haben die Leute, ihre Original 40-40 Kissen, wo da reinpassen. Dann wird Standard genäht 40-60, gibt es auch zu kaufen. Oder dann eben die großen Kissen, die sind 50-50. Also alle Standardgrößen, wenn Sie von mir das Kissen nicht wollen, dass Sie es selber haben, dass das ohne Umnähen, ohne Probleme, dass das einfach passt.
Ja.
Also ich liefere dann die Kissen aus mit dem Kissen oder auch ohne Kissen.
Also Sie haben auf jeden Fall ein riesiges Kissen und nebenbei auch andere Schlampermäppchen, haben Sie gesagt, und andere Produktionen, die Sie machen. Und ich stelle mir also schon vor, dass dann wahrscheinlich Ihr Lager zu Hause oder das Haus ordentlich voll gelagert ist mit allen Utensilien.
Das stimmt, das ist proper, ja.
Ja, sowohl das Material zum Verbraucher als auch dann die fertigen Kissen. Ja, und auf jeden Fall, das alles sind ja dann Güter, die Sie dann zu dem Zwecke Spendens oder einfach Einnahmen zu erzielen für in dem Fall Haiti, die Sie dann auf Märkten oder an entsprechenden Möglichkeiten dann eben an Mann und Frau bringen, sozusagen dann da verkaufen.
Genau.
Also es geht dann dabei, Einnahmen gehen zum Beispiel hier für das und das Projekt dann nach Haiti oder wissen die Leute dann auch, dass sie dann eben mit einem Hintergrund das nähen und machen, dass die das nicht nur um für sich, was weiß ich jetzt, ihr Einkommen zu erhöhen, sondern letztendlich mit dem Ansinnen Spende für Projekte, für Hilfsprojekte zu machen.
Also wir gehen... Wie erkläre ich das? Also, wenn wir auf dem Markt erscheinen, haben wir immer einen Flyer, einen Banner. Wir haben Mails von unserem Pfarrer dabei, wo er korrespondiert mit uns, wo Bilder vom Erdbeben drauf sind auf dem Banner, wo die Bilder schon drauf sind, was wir bisher in den Jahren schon drüber schon gebaut haben, also schon finanziert haben. Und um die Ehrlichkeit, ich denke mal, wir treten souverän auf. Wir wohnen im Dorf. Dorf kennt jeder jeden. Und ich arbeite ja im warmen Haus. Unsere Tochter dagegen hat ja im Dreck gearbeitet. Also habe ich mir auf die Fahne gesteckt, nicht der Reinerlös, sondern der komplette Erlös geht rüber. Aber warum der komplette Erlös? Ich brauche natürlich Sachen zum Nähen. Von Knöpfe, Reißverschluss, Kissen selber, die müsste ich ja alle kaufen, müsste von diesem Reinerlös ja das wieder bezahlen. Aber da ist natürlich mein Mann wieder große Klasse. Der bewirbt sich bei Mittelstandsfirmen in ganz Deutschland. Und da sind diese Firmen natürlich ganz toll, wenn es um Sachspenden geht. Also da haben wir bisher überhaupt noch keine Probleme gehabt, dass wir irgend Zutaten zum Nähen nicht bekommen haben. Da ja mein Hobby Nähen ist, hatte ich ja eine Nähmaschine. Aber irgendwann hat halt diese Nähmaschine auch Macken, wo halt nicht mehr so will. Und gerade wenn halt ums Knopfloch zu nähen gibt, wird es halt immer noch schwieriger. Und wir haben wirklich eine Mittelstandsfirma in Deutschland gefunden, die mir für Haiti eine Nähmaschine gesponsert hat. Wir sind dann auf die Homepage gegangen bei der Firma. Der Pfarrer hat sich bedankt. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn Sie direkten Kontakt mit drüben, mit Haiti, dann hier die Leute bekommen.
Ja, alles in allem, wie viele Kissen und wie viele Sachen? Wissen Sie schon, wie viel in der Zeit überhaupt? Seit wann machen Sie das? Also seit wie vielen Jahren?
Also die Tochter ist ja im Juni 2010 zurückgekommen. Ja. Und da haben wir ja uns sofort überlegt, wir müssen ja selber irgendwas inszenieren und machen, nicht nur auf Spenden warten. Und seit dieser Zeit, würde ich sagen, so 2000 plus minus Kissen, Schlampermäppchen, 50 bis 100, Fähnchen schon ohne Ende. Ja, also Tischdecken natürlich war schon in meinem Sortiment mal dabei. Ja, ich sage ja, gerade auf der Scheppischiene wird natürlich sowas bevorzugt. Also es geht wirklich. Also bloß wir müssen natürlich immer wieder in die Werbung gehen, weil der kleine Kreis, wo wir wohnen, wir sind bekannt, die kommen mittlerweile zu uns. Aber die Leute haben schon ihre Kissen. Jetzt müssen wir uns natürlich ausbreiten, dass wir noch bekannter werden, dass wir, ja, der eine oder andere dann doch sagt, fix aber auch so ein Kissen würde mich interessieren, wie sehen die aus oder ja, einfach um das Gebiet zu erweitern.
Jetzt ist es natürlich Radio, es ist leider nicht Fernsehen, würde ich sagen. Es wäre natürlich schön, wenn wir ein Kissen da hätten, Sie was zeigen können. Aber Sie haben jetzt auch keins dabei. Gibt es jetzt irgendwo Bilder oder irgendwie eine Möglichkeit, das online irgendwo mal anzuschauen? Weil ich glaube, der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörer wäre schon mal interessiert zu sehen, was Sie da Nettes, Schönes da erarbeiten, was Sie da produzieren. Gibt es da irgendeine Chance, die mal zu sehen?
Gibt es irgendein Foto? Doch, es gibt ein Bild zum Beispiel, und zwar, wenn Sie im Internet über Google reingehen und da geben Sie den Begriff ein Dekokissen für die Erdbeben. Dann finden Sie die Familie Joos. Bloß sind natürlich diese Bilder nicht mehr also auf dem allerneuesten Stand. Es werden vermutlich Bilder sein zwischen 2010 und 2012. Aber wir haben ja eigentlich auch weitergemacht. Es geht ja dann weiter, dass wir eigentlich dieses gemietete Waisenhaus eigentlich gebaut haben auf diesem Grundstück, was schon anfangs gesagt wurde, mit 5 Hektar. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit, aber da greife ich vielleicht ein bisschen vor, zumindest hatte der katholische Pfarrer die Vision 2012, 2014, auf diesem Grundstück muss irgendwas gebaut werden. Und da war seine Vision damals, ein eigenes Waisenhaus, vielleicht gibt es auch eine Schule, vielleicht gibt es auch ein Krankenhaus. Und das wurde bei uns eigentlich angestrebt. Und wir können eigentlich jetzt heute im Jahre 2019 mit Fug und Recht sagen, wir sind erfolgreich und zwar sehr erfolgreich. Wir haben also auch, ich betrachte das auch hier im Landkreis, zum Beispiel der Landkreis Neu-Ulm hatte voriges Jahr die Schlagzeile drin, der Landkreis Neu-Ulm baut eine Schule in Afrika. Ein Landrat aus Donauwörth, den ich persönlich sehr schätze, hat gesagt, wir bauen 1000 Schulen in Afrika. Diese 1000 Schulen, die kosten so viel wie eine Schule bei uns in Deutschland mit den modernsten Schikanen gebaut wird. Und so sagt er, kann ich eine Schule in Afrika bauen, und zwar die Stückzahl 1000. Uns geht's eigentlich auch bei unserem Engagement um das. Wir wollen einfach haben, dass diese Leute eine Schulbildung bekommen und dass sie auch bitte im eigenen Lande bleiben.
Ich würde sagen, da gehen wir gleich noch nach. Wir machen nochmal eine Musikpause. Ja. Am besten nochmal ein bisschen detailliert drauf ein, was genau da das Projekt ist und wo es auch am meisten hapert, wo man vielleicht irgendwo an der Stelle auch noch was dazu tun kann. Wir haben tatsächlich schon 16:43 Uhr. Nochmal Zeit für eine Musik. Und wir spielen Sleepwalk live von Ultravox und sind zurück in circa 3,5 Minuten.
Sie hören Radio Free SM, der Herr Jo spricht wieder und zwar fahren wir jetzt fort zu einem Status Quo. Wir haben also vorgehabt, im Jahre 2014 eine Schule zu bauen und da möchte ich noch einen Kommentar und zwar ging es da auch um Bettwäsche einsammeln. Und da hat uns eine Person aus dem Allgäu so witzig geschrieben, wie wir uns präsentiert haben, jetzt auf gut Schwäbisch, nicht Schwätzer, sondern Macher. Und das hat er auf uns bezogen, wir machen keine großen Sprüche, wir realisieren. Also hatte unser Pfarrer vor, im Jahre 2015 eine achtgliedrige Schule zu bauen, die dann im Jahre 16 oder 17 fertig sein sollte. Daneben sind wir auch noch in der Zwischenzeit im eigenen Waisenhaus und in diesem Waisenhaus sind circa 38 Buben und Mädels, je zur Hälfte Buben und Mädels. Die Schule, die wurde jetzt 2017 tatsächlich fertig. Wir haben 2017 begonnen mit 240 Schülern und zwar aus dem Umland. Die Schüler haben also Zugang zu kostenfreier Schule. Wir konnten im Herbst 2018 bereits auf 330 Schüler erhöhen, weil dort drüben dieses Schulgebäude schon so konzipiert wurde, dass immer noch ein weiterer Stock dazugesetzt werden kann. Und jetzt aktuell, wo unser Vorstand vor 3 Wochen drüben war, berichtet er von 440 Schülern, die dort in die Schule gehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das erfüllt uns mit riesigem Stolz. Und ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang Folgendes sagen. Was ist unser unbeirrbares Ziel, und zwar eine gute Schulausbildung? Einfach der freie Zugang, Bildung zu bekommen, damit die jungen Menschen dort einer besseren Zukunft in einem sicheren Umfeld entgegensehen. Und wir können so großartig und eindrucksvoll dazu beitragen, die Welt ein kleines Stück herzlicher, friedvoller und lebenswerter zu gestalten. Und im Gegenzug, ohne diese Schulbildung, wäre die Konsequenz immer dieselbe. Die Kinder bleiben ihr Leben lang im Teufelskreis der Armut gefangen. So wollen wir weiterhin mit leidenschaftlicher Energie für unsere soziale Initiative kämpfen, um diesen Kindern eine hoffnungsvollere Perspektive zu ermöglichen. Denken wir daran, Kinder dieser Welt sind unser wertvollstes Gut. Geben wir diesen Kindern eine sichere Zukunft. Und da fällt mir auch zum Schluss noch ein Gedicht ein von André Gide. Das Geheimnis des Glückes liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann darf ich Ihnen noch gerne unsere Kontoverbindung nennen. Die wäre die IBAN-Nummer DE 71 72 06 97 36 00 01 04 35 und die 28. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Müssen wir noch nicht fertig. Wir haben noch 10 Minuten.
Haben wir doch. Ja. Wir müssen einfach Musik reinbringen.
Ja, ja. Und fällt schon noch alles ein. Ja. Also wir haben auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, wir haben auch einen Zug auf dem Waisenhaus tatsächlich einen Aktivitätenfall. Wie ist denn sonst die Situation? Was sind überhaupt, Sie haben jetzt Kinder angesprochen, es sind ja wahrscheinlich auch eben sonst sehr viele arme Menschen, sehr viele, ich weiß nicht, wie ist die Situation, Häuser sind wieder errichtet worden oder Schulen sind wieder errichtet worden oder was ist baulich die Situation? Ich meine, es war ja alles dann 2010 kaputt. Also sind die Dinge alle wieder so weit hergestellt oder gibt es dann auch noch ja, sehr viele Sachen, die noch nicht wieder errichtet sind?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man das Land also kennt, dann muss man sagen, die Infrastruktur, die ist noch sehr weit hinten dran. Es fehlt noch an Strom, es fehlt noch an Wasser, es fehlt noch an Licht. Und gerade wenn ich Wasser anspreche, dann ist eigentlich unser jüngstes Kind, und zwar eine Trinkwasseranlage, das hat fast miteinander eigentlich gemeinsam die Idee stattgefunden. Und zwar die Idee kam eigentlich von meiner Frau. Wir sorgen für Zisternen bei den Leuten außerhalb dieses Waisenhauses, Schulgebäudes. Und da haben wir Zisternen finanziert. Aber wir haben jetzt eigentlich seit 3 Monaten das Thema, eine Zisterne für unseren katholischen Pater. Dort muss jetzt 150 Fuß tief gebohrt werden. Das entspricht in etwa 48, 49 Meter Tiefe. Und diese Trinkwasseranlage, die wollen wir entweder wir mit unseren treuen Spendern oder auch zum Teil aus dem Besitzstand des Vereines, wollen wir einfach diese Trinkwasseranlage finanzieren, weil auch mir der katholische Pfarrer schon angedeutet hat, wenn Sie genügend Wasser haben, dann bedeutet das, dass Sie also auch Trinkwasser verkaufen können und das wäre für uns sehr, sehr wertvoll, weil wir sehen ja immer unseren Einsatz dort drüben als Hilfe zur Selbsthilfe. Da muss ich übrigens was dazu sagen, was das Thema Wasser anbelangt. Wo 2018 zwei Krankenschwestern dort drüben waren und wieder nach dem Rechten gesehen haben, dann habe ich eine Krankenschwester gefragt, was bräuchten Sie dort drüben dringend? Dann sagt die Frau zu mir, Herr Joos, bitte eine Zisterne. Na, sage ich, liebe Frau, was kostet eine Zisterne? Dann sagt die zu mir 1200 Euro. Dann sage ich, ich möchte ein paar Fakten zu dieser Zisterne. Für wie viele Menschen ist dieses Wasser gedacht? Dann sagt die zu mir, für 5 Familien. Und sie sagt, stellen Sie sich mal vor, der Kampf um dieses Wasser. Es geht eine Person, die auf den Bergen oben wohnt, mit einer leeren Schüssel. Die hat später mal 20 Liter Trinkwasser drin. Da läuft sie 1,5 Stunden den Berg runter an die Trinkwasserquelle und geht mit dieser Schüssel mit 20 Liter gefüllt den Berg hoch. Der Rückweg, der dauert etwas länger. Mit Sicherheit wird auch nicht mehr 20 Liter ankommen. Und jetzt muss ich was sagen. Und jetzt sollen diese 20 Liter pro Familie, und zwar 5-köpfige Familie und pro Tag genügen. Und da empfinde ich in Deutschland eine Ehrfurcht vor dem Namen Trinkwasser. Und dann habe ich der Krankenschwester gesagt, liebe Frau, das nächste Spendengeld ist selbstverständlich reserviert für eine Zisterne, weil wenn es bei denen regnet, dann regnet es mal gleich ungefähr 5 bis 8 Kubik. Und solche eine Zisterne, die hat 13 Kubik. Also wenn es bei denen regnet und sie ist gefüllt, dann können sie sagen, selbst wenn es 6 Monate nicht mehr regnet, wird am Schluss noch Wasser da sein. Und in der Zwischenzeit haben wir nebenbei, neben Waisenhausbau, neben Schulbau noch weitere 6 Zisternen finanziert. Das ist für uns eigentlich selbstverständlich. Jetzt kommt bei Ihnen, lieber Hörer, vermutlich die eine Frage, warum macht es die Familie Joos? Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, weil es uns gut geht überlegen Sie sich, ob es nicht Ihnen auch gut geht, weil es uns einfach sehr gut geht. Darum sind wir in Haiti mit Herzblut engagiert.
Was sind so Ihre Visionen in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Zum einen gehen Sie davon aus, dass die Menschen irgendwann mal dann in die Lage kommen, sich selber irgendwie wieder quasi zu versorgen, oder ist auf unabsehbare Zeit weiter Hilfe nötig? Oder wo sehen Sie das Land dann in 5 und in 10 Jahren? Und was sind vielleicht Ihre eigenen Visionen und Ziele auch noch?
Ich sehe jetzt dort drüben die Entwicklung folgendermaßen: Da wir jetzt von einem aktuellen Schülerstand von 440 ausgehen, dass diese Schüler nicht nach Europa kommen. Wenn sie weggehen, dann höchstens nach Amerika, was wir eigentlich nicht hoffen und nicht wünschen. Und dass diese Leute, die eine Schulbildung haben, dass die später mal die Geschicke des Landes in die Hände nehmen können. Und ich hoffe und wünsche, dass auch irgendwie nicht bloß so eine private Initiative wie wir, sondern auch auf staatlicher Ebene so eine Initiative stattfinden wird, dass die vielleicht in 10 oder 20 Jahren wirklich auch, möchte ich mal sagen, Strom, einfach eine geordnete Infrastruktur haben. Das wäre jetzt unser Wunsch, aber das können wir nicht mit Sicherheit sagen, weil dieses Land, muss man ganz ehrlich sagen, das kommt aus einer Zeit heraus, aus den 70er Jahren. Und dann haben wir bei uns immer schon davon gesprochen, das ist in der westlichen Hemisphäre eines der ärmsten Länder. Und die hatten damals in den 70er Jahren, hatten die vielleicht gerade mal 5%, die Zugang zu Schulbildung hatten. Und wir haben mit unserem kleinen Werk mit Sicherheit 440 Familien oder auch 440 Schüler glücklich gemacht.
Ja, also auf jeden Fall, Sie haben, ja, ich nehme an, es nimmt sehr, sehr viel Ihre Freizeit ein, sehr, sehr viel Zeit und Engagement in das Projekt hineingesteckt. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, eine Kontaktinfo, wer Sie erreichen will. Sie haben E-Mail zumindest oder Website haben Sie ja, glaube ich, nicht vorab gesagt. Nur E-Mail, dann können Sie die auch mal, wenn Sie denn möchten, ganz kurz sagen, wie man Sie erreichen kann. Wir haben ungefähr 1 Minute und ja, insofern, was Ihnen vielleicht in 30 Sekunden noch wichtig
ist. Okay, meine E-Mail-Adresse wäre Siggi. jos@gmx.de. Ich buchstabiere Samuel Ida Gustav Gustav Ida. Joachim Otto Otto Samuel @gmx.de.
Prima. Noch irgendwas auf die letzten 10 Sekunden wichtig? Nein. Ansonsten sind wir eigentlich durch mit der Plattform. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Eindruck bekommen, was zum einen auf Haiti los ist, wo es fehlt, wo es hapert, und auch über Ihre Hilfsaktivitäten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns gewesen sind und da 1 Stunde lang berichtet hat. Hatschen, mein Name ist Michael Trosten. Sie sagen nochmal Ihren Namen, wer da war. Einfach nochmal kurz Ihren Namen, wer da war.
Mein Name war Siegfried Jos und ich bedanke mich bei Free SM.
Mein Name ist Rita Jos Ulrich und es war halt eine super Sache, hier in der Sendung zu sein.
Das
Dankeschön.
Die Plattform 17 Uhr geht's weiter. Vielen Dank und tschüss.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.